ARD.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute.
Warum ich so glücklich bin, weil ich unfassbar viel Glück habe. Also, ich habe so viel Glück, dass ich hier noch bin, weil man kann sich gar nicht vorstellen, wie oft ich schon im Sterbeprozess war in meinem Leben oder fast verstorben bin oder Notfälle hatte, die wirklich um ein Haar wirklich, dass ich hier bin, ist die eine Sache, aber dass auch noch mein Gehirn funktioniert. Ich hatte so viele Hypoxien. Es ist nicht normal, dass ich eigentlich noch so sprechen und denken und so weiter und überhaupt machen kann, ja.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss.
Rita Leila ist erst 23, aber sie wurde schon 9-mal reanimiert, also wiederbelebt, und muss jeden Tag, wirklich jeden Tag damit rechnen, zu sterben. Sie leidet seit 10 Jahren an einer extrem seltenen Erkrankung, die vor allem ihre Atmung beeinträchtigt. Trotzdem ist Rita Leila sehr engagiert, zum Beispiel in eigenen NGOs und in einem eigenen Verein. Wie sie es schafft, trotz ihres Leidensweges ein fröhlicher Mensch zu sein und warum sie es so wichtig findet, sich für andere einzusetzen, darüber spricht sie in dieser Folge unseres Podcasts Schicksal, die ihr wie alle weiteren Folgen in der ARD-Audiothek finden könnt.
Mein Schicksal ist, glaube ich, wie ich mit meiner Erkrankung zu leben habe und was ich daraus mache. Ich habe tatsächlich das Wunder, mehrere genetische Erkrankungen zu haben. Ich habe nicht nur eine Erkrankung, aber meine Haupterkrankung ist eigentlich das Rohat-Syndrom, ist auch die Erkrankung, wo ich mich am meisten einsetze, auch für Awareness-Tätigkeiten. Das Rohat-Syndrom ist eben eine terminale Erkrankung, die das Autoimmunsystem, das Immunsystem generell und das Gehirn vor allem betrifft. Es ist eine Abkürzung für Rapid Onset Obesity, Hypoventilation, Hypothalamic Dysfunction und Autonomic Dysregulation. Das heißt, so auf Deutsch gesagt quasi, man nimmt sehr viel zu. Also ich habe durchs Rohat-Syndrom über 60 Kilo zugenommen. Ich habe mittlerweile auch wieder 20 Kilo abgenommen als einer der einzigen Patienten, weil man nicht wirklich damit abnehmen kann. Dann Hypoventilation, also das ist nicht Hyperventilieren, ganz wichtig, weil das auch ganz oft Ärzte dann falsch schreiben, die einen irgendwie noch nie gesehen haben. Dann sitzt man da irgendwie nur 2 Stunden dort und dann schreiben sie Hyperventilationssyndrom. Das ist halt eigentlich gar nicht das, was ist genau das Gegenteil. Man atmet viel zu wenig und das Atemzentrum im Gehirn checkt nicht, dass man atmen muss und dann hat man zu viel CO2 im Körper und fällt ins Koma und stirbt eben auch deswegen. Und deswegen bin ich auch invasiv beatmet über ein Tracheostoma und dann eben Hypothalamic Dysfunction, das ist eben der Hypothalamus, der dysfunktioniert im Gehirn und der ist halt für Hormone zuständig und eigentlich alles. Das ganze Gehirn reguliert ja eigentlich alles, was unseren Körper ausmacht. Die Herzfrequenz, die Temperatur und so weiter. Und die Temperatur und eben die Herzfrequenz wird eben auch durch die autonome Dysregulation, was fürs letzte AD steht, bei Rohat.
Weil ihre eigene Atmung Rita Leilas Körper mit zu wenig Sauerstoff versorgt, wird sie dauerhaft künstlich beatmet über die Trachea, die Luftröhre.
Die Beatmung fand ich immer schon angenehm. Also ich hatte ja davor, vor der invasiven Tracheotomie-Beatmung, hatte ich eine Maskenbeatmung. Und die ist natürlich schon viel unangenehmer, als über ein Tracheostoma beatmet zu werden. Und es war halt trotzdem, weil ich eben noch andere Erkrankungen habe, Bindegewebserkrankungen, sind halt meine Atemwege immer zusammengefallen. Zum Beispiel ein klassisches Ehlers-Danlos-Syndrom und ein Marfan-Syndrom. Und das ist halt mit der Beatmung über die Maske ging das halt dann irgendwann mal nicht mehr. Und dann habe ich halt die Beatmung bekommen, die ich jetzt habe. Ich muss aber sagen, ich lebe viel besser mit der Beatmung, die ich jetzt habe, auch wenn sie viel einschneidender ist, weil man natürlich auch sehr viele Infekte hat. Man kriegt Lungenentzündungen, man kriegt auf Dauer. Ich reite leider gerade in die Richtung Lungenversagen. weil meine Lunge durch die Beatmung so viel Schaden angenommen hat. Meine Lunge war ja immer gesund eigentlich zum Beispiel. Aber ja, ich werde jetzt über einen Schnitt im Kehlkopf beatmet. Das nennt sich Tracheostoma. Und darüber ist ein Schlauch befestigt, der wiederum an eine Beatmungsmaschine geht, die bei mir druckkontrolliert eingestellt ist. Das heißt, die Beatmung übernimmt meine komplette Beatmung. Wenn ich eigenständige Atemzüge machen möchte und mein Gehirn das zulässt, dann, also mein Atemzentrum, dann kann ich das auch machen. Also es ist quasi auch so unterstützend zusätzlich eingebaut. Das heißt, ja, wenn ich extra atmen möchte, kann ich noch extra atmen. Aber eigentlich werde ich durchgehend druckkontrolliert beatmet, wie die Patienten auf der Intensivstation, die man halt über den Mund beatmet sieht. Also es ist nicht die Norm, dass wenn man invasiv beatmet ist, dass man so sprechen kann wie ich. Man muss aber dazu denken, dass die Menschen, die meistens invasiv beatmet sind, oft eine Muskelerkrankung haben oder eine Nervenerkrankung haben. Das heißt, sie haben die Muskelstärke nicht, die diesen Ton quasi zu produzieren. Und natürlich ist es auch ein sehr langes Lernen. Also ich hatte eine super Logopädin im Spital, muss ich wirklich dazu sagen, die war wundervoll. Die hat mich ganz lange eben begleitet mit Sprechtherapie und Singtherapie, weil ich ja immer schon gesungen habe. Und ich habe eine klassische Ausbildung, eine klassische Gesangsausbildung. Und wir glauben natürlich auch, dass das einen Riesenpunkt gemacht hat, warum ich jetzt so sprechen kann, weil ich einfach anders die Luft bewege. Das klingt so komisch, so Luft bewegen. Aber es ist so, Stimmbildung ist eine eigene Art, wie man lernt, mit wenig Luft viel Ton zu produzieren und genau die Luft eben in der Atmung so zu regulieren zu können. Und ich musste natürlich ganz anders lernen mit der Beatmung. Dadurch, dass es druckkontrolliert ist, kommt ja Beatmung in mich hinein, es wird in mich hineingedrückt. Und dann muss ich quasi mit dieser Beatmung, mit dieser Luft, die ich gedrückt hineinbekomme und nicht selbst quasi steuere, muss ich natürlich lernen, wie ich dann die richtigen Töne produziere und wie viel Atemluft ich gerade bekomme, dann wie ich diese Töne dann, wenn ich lange Sätze formuliere zum Beispiel. Aber ja, es ist einfach sehr viel Übung, glaube ich. Ich glaube, alles, was man irgendwo im Leben besser kann als Norm, also bei mir ist es zum Beispiel Sprechen mit dem Tracheostoma oder Singen unter einem Tracheostoma. Ich bin ja auch die einzige weltweit, die singt unter einer invasiven Beatmung. Also mit Plattendeal und so weiter. Also dass ich, ja, das wurde mir gesagt. Das fand ich auch sehr interessant. Und ich glaube, wenn man etwas besser kann als Norm, da steckt nicht nur irgendwie Talent dahinter oder Veranlagung, sondern es steckt sehr viel Übung dahinter. Und das war halt auch bei mir beim Sprechen üben und beim Singen üben.
Rita Leila ist jetzt 23 Jahre alt, fühlt sich aber schon sehr alt, weil sie nie geglaubt hat, dass sie überhaupt mal älter als 18 wird.
Da hatte ich tatsächlich noch gar nicht die Diagnose Rohat. Ich habe Rohat die Diagnose eigentlich erst mit 20 so officially diagnostiziert bekommen. Aber wir wissen schon, seitdem ich 18 bin, also habe ich ein unspezifisches Hypoventilationssyndrom als Diagnose. Am Anfang hat man vermutet, dass ich das Undine-Syndrom habe, was auch eben eine genetische Erkrankung ist, eine seltene genetische Erkrankung, die speziell Kinder betrifft. Dann kommt meistens schon, wird sie symptomatisch gleich nach der Geburt und die Kinder atmen nicht, wenn sie einschlafen. Und manche haben es eben auch im Wachzustand. Und dadurch, dass ich es halt auch im Wachzustand hatte, hat man eben Verdacht gehabt, dass ich eine seltene Form vom Undine-Syndrom habe, wo man vielleicht noch nicht das Gen gefunden hat dafür oder die Variante gefunden hat im Gen. Genau, und dann halt ist es tatsächlich die offizielle Diagnose, dass ich das Rohat-Syndrom habe, ist mit 20 gekommen. Ich wusste eigentlich schon viel, viel früher, dass es mein Atemzentrum ist. Also ich habe immer den Ärzten auf der Kinderklinik gesagt, es ist nicht meine Lunge. Wir sehen ja, das CT ist normal. Also die Lungenfunktion ist zwar ein bisschen, also nicht so super, aber halt trotzdem nicht so schlecht, dass es die Lunge sein kann, die solche Symptome verursacht, weil ich ja schon mit 16 zum ersten Mal reanimiert wurde durch einen Atemstillstand. Und davor sehr oft meine Atmung wieder reanimiert wurde. Also ich musste wieder künstlich beatmet werden, dass ich quasi überlebe.
Rita Leila ist dem Tod schon einige Male begegnet. Sie wurde schon 9-mal wiederbelebt und hat entsprechend viele Nahtoderfahrungen.
Ich war ja schon mehrmals auf der anderen Seite quasi. Wenn man jetzt alle Reanimationen zusammenzählt, wurde ich schon 9-mal reanimiert. Also ich war 9-mal herztot. Aber schriftlich bekundet sind nur 4 große Reanimationen. Also es ist eigentlich immer ähnlich, so wie es viele Leute beschreiben. Es ist so schön dort. Also man will eigentlich gar nicht wieder zurück. Aber der Ort war eigentlich immer ähnlich. Es war eigentlich immer eine Wiese, Schmetterlinge. Ich habe mich nie gesehen. Also ich habe meinen Körper nie gesehen. Wenn ich jetzt an eine spezielle Reanimation zurückdenke und Nahtoderfahrung, dann sehe ich mich zum Beispiel, also dann fühle ich mich als Kind. Es ist sehr, sehr speziell einfach. Man hat kein wirkliches Alter. Also wo ich dort war, und da hatte ich kein wirkliches Alter. Und es war halt Natur und ja, und Wasser. Viel Wasser, viele Berge. Und ich habe mich sehr wohl gefühlt. Und dann habe ich mich einmal zu so einem Baum gelegt. Und einmal hat auch eine Stimme mit mir gesprochen. Also es waren tatsächlich lustigerweise auch, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, einmal war es eine männliche Stimme und einmal war es eine weibliche Stimme. Also ich habe halt auch verschiedene Sachen erlebt und manchmal auch, bevor ich überhaupt zu diesem Ort gekommen bin, habe ich auch so eben dieses, so ein weißer Tunnel und dann so Zwischenwelten. Und dann bin ich erst dort gelandet. Ja, diese Stimme hat mir halt gesagt, ja Rita, du musst zurück. So, du hast noch was vor, du musst noch Sachen erledigen und ja, mit deinen Ideen die Welt bereichern. Und ich war so, nein, aber ich will hierbleiben. Und so, nein, du kannst jetzt nicht hierbleiben und du wirst auch gleich wieder aufwachen. Und dann bin ich auch aufgewacht bei der einen zum Beispiel. Und ich habe tatsächlich auch andere Nahtoderfahrungen, die nicht so schön waren. Aber da war ich nicht klinisch tot. Aber da hatte ich zum Beispiel keine Atmung mehr. Aber ich hatte halt noch einen Herzschlag. Die waren tatsächlich nicht so schön. Einmal, das war so ein schwarzes Meer quasi. So ein schwarzes Meer. Das, wenn man die Tropfen gesehen hat, waren es eigentlich dunkelrote Tropfen. Aber das Meer hat halt eigentlich schwarz ausgeschaut. Und es war Nacht. Und da war halt ein Mädchen. Und die war sehr traurig und die hat geweint. Und die hat mir dann ein Blatt gegeben. Und dann, als sie mir das Blatt in die Hand gegeben hat, bin ich dann zurückgekommen. Und dann dieses Blatt habe ich zum Beispiel auch ganz lange noch gespürt in der rechten Hand. Also ich würde es halt auch, es ist so irgendwie so interessant, weil immer, wenn ich auf meine rechte Hand schaue und an die Geschichte denke, dann spüre ich das auch irgendwie. Ja, es ist sehr speziell gewesen, alles. Und dann habe ich einmal zum Beispiel eben, bevor ich eben zu ihr gekommen bin, ich habe später erfahren, dass das Mädchen genauso, wie ich es beschrieben habe, hat es ausgeschaut wie das Mädchen, das verstorben ist in meinem Zimmer. Die war die Vorpatientin vor mir. Die ist mit 16 verstorben. Das Arge ist ja auch, was niemand verstehen kann und was ich auch ganz lange verheimlicht habe, weil es mir unangenehm war oder ich... Ich weiß nicht genau, weswegen eigentlich. Eigentlich bis heute weiß ich nicht genau, weswegen ich es so lange verheimlicht habe. Ist, dass ich bei all meinen Reanimationen noch da war. Aber ich war nicht in meinem Körper. Und ich kann bis heute alle meine Reanimationen eigentlich auch Punkt für Punkt erzählen, was die Leute gesagt haben, was sie gemacht haben, wer die Medikamente aufgezogen hat, wer ist rausgegangen. Und also meine erste Reanimation war ja im St. Anna Kinderspital in Wien. Ja, ich eben auch das mit, dass ich im Lift nochmal anreanimiert wurde. Das hat mir nie jemand gesagt, bis heute eigentlich nicht. Ich habe dann halt eben eine Ärztin gefragt, wo ich eben wusste, dass die dabei war im Lift. Das waren 2 Ärztinnen, die eine war von der Intensivstation und die andere war die mich aufgenommen hat. Also eine Griechin. Und ich habe sie dann gefragt, ja, mir hat eine Schwester erzählt, dass ich im Lift nochmal anreanimiert wurde. Und sie so, ja, das hat uns dann einen Schrecken eingejagt, weil im Lift ist halt nicht viel Platz und wir hatten keine Medikamente. Also schon ein paar, aber nicht genügend und nicht die Leute da und so weiter. Und wir waren halt mit dir auf dem Weg auf die Intensivstation. Ich so, ja, ich weiß. Und sie so, ja, durch die Schwester, oder? Und sie so, genau, ja. Das war sehr interessant, ja. Also es ist tatsächlich mit dem Ruhr-Syndrom so, ich könnte jederzeit sterben daran. Also ich könnte heute sterben, ich könnte morgen sterben, ich könnte in 2 Jahren daran versterben. Das ist immer so eine komische Frage irgendwie, weil man das irgendwie ganz oft vergisst, auch im Alltag. Ich arbeite auch im Rohat International Consortium als einer der einzigen Patienten. Ich bin in allen Boards tätig, aber wurde jetzt auch in den Vorstand erhoben vom Expertenboard, wo wir fast 80 Ärzte und Forscher haben weltweit, die an sich für Rohat interessieren. Und dadurch natürlich werde ich schon auch mit dem, es ist eine terminale Erkrankung, in Verbindung gesetzt, speziell auch, weil ich ehrenamtlich auch Patienten und Familien betreue, speziell auch im Grief Counseling. Heißt, ich bin dann die Person, die die Anrufe bekommt, wenn in der Nacht ein Kind verstirbt, zum Beispiel im Schlaf, an Rohat. Und dann die Eltern mich natürlich auch anrufen können und es auch dann tun. Wo ich mich auch sehr geehrt fühle, dass sie sich so vertraut dann auch fühlen mit mir. Und ja, ich dann eine eigentlich, also bei der Momo war ich dann die erste Person, die eigentlich angerufen wurde. Und die ist jetzt verstorben mit 4. Also es ist eine leider sehr schwere Erkrankung, wo wir sehr wenig tun können. Wir haben auch erwachsene Patienten, das ist auch etwas, das ganz oft missverstanden wird, ist das Hypoventilationssyndrom, wie das Rohat-Syndrom oder das Undine-Syndrom, nur Kinder betreffen, was nicht stimmt. Wir haben auch erwachsene Late-Onset-Formen, zum Beispiel, wo es erst im Erwachsenenalter auftritt oder halt im späten Jugendalter. Aber es ist leider eine sehr schwere Erkrankung. Also wir haben auch Erwachsene, die kurz nach der Diagnose versterben, ja.
Nach all ihren Erfahrungen mit dem Tod hat Rita Leila keine Angst mehr davor. Sie fürchtet eher, dass sie all die Dinge, die sie sich vorgenommen hat, nicht mehr schaffen könnte, bis es soweit ist.
Also ich habe mehrere NGOs gegründet. Ich habe meine erste NGO mit 19 gegründet, die 21. Wiener Schule für humanzentrierte Wissenschaften und Konzeptentwicklung. Und da gründen wir eben Konzepte, Startups, NGOs, Projekte, auch für andere Unternehmen, NGOs, die können uns jederzeit auch anschreiben, wenn sie ein Problem haben und sie brauchen eine Lösung dafür. Ich habe gemerkt in meinem Leben, dass ich sehr gut bin im Probleme lösen. Das hat sich einfach über die Jahre entwickelt. Dieses Talent, glaube ich. Und dann habe ich mir gedacht, ich kenne ja auch noch einige andere Leute, die richtig cool sind da drin. Lass mal einen Club machen. Eigentlich für Studenten war das damals. Und das sind alles Konzepte, Ideen, die mit wissenschaftsfundierten, basierten Daten gemacht werden. Und wir haben auch ein Open Journal, das wir jetzt wieder aufbauen, wo jeder wissenschaftliche Arbeit publizieren kann nach einem Peer Review von uns. Da haben wir quasi ein Journal, das wirklich ein 12-jähriges Genie, das halt eben noch keinen Professortitel hat, gerne auch seine wissenschaftliche Arbeit publizieren kann, aber eben auch jede Altersklasse generell. Und da wollen wir eben auch Impact Hubs gründen und das sind so Zentren, wo junge Leute hingehen können und eben Teams bilden können, Konzepte entwickeln können, die dann die Welt ein bisschen besser machen sollen mit Wissenschaft und Initiativen. Und da expandieren wir nach Marokko, die Türkei momentan und hoffentlich nach Indien. Da sind wir aber noch in Gesprächen. Dass eben auch dort Arbeitsplätze geschafft werden können von Leuten, die richtig gute Ideen haben, die die Welt besser machen kann. Das ist so meine erste NGO. Und dann habe ich noch weitere NGOs wie die USE, heißt das. Also da ist unser Slogan, unser Motto, Use Your Power. Das ist für Menschen mit undiagnostizierten und seltenen Erkrankungen im Diagnoseweg. Das ist einer der einzigen Patientenorganisationen mit zwei anderen Patientenorganisationen in ganz Europa. Da werden wir jetzt auf den EU-Dachbereich auswandern, weil es halt nichts dafür gibt und die Leute halt sterben, leider. Ohne Diagnose, weil sie nicht ernst genommen werden vom System und so weiter. Da machen wir auch Case-Management, machen sehr viele Projekte auch. Und dann gründe ich gerade ein Referenznetzwerk für Beatmungsformen und Tracheotomie und habe mein Start-up, das ich gerade gründe, Aufatmen WG heißt das, was eben eine alternative Wohnform sein soll für Menschen mit Intensivpflegebedarf, aber auch ältere Menschen, die nicht im Pflegeheim leben wollen, Kinder mit schweren Erkrankungen, die mit den Familien einziehen können. Und ich gründe gerade ein Wissenschaftsprojekt, wo ich gerade das Konsortium gründe für Longevity und eine Art von Autoimmunzelltherapie, die hoffentlich, wenn es funktioniert und entwickelt wird, alle Autoimmunerkrankungen heilen kann. Das ist ein recht großes Ziel, aber es soll anscheinend nach den Wissenschaftlern, die sich meine Schreiben und Dokumente angeschaut haben, könnte es wirklich funktionieren. Es gibt auch Ansätze dafür schon, aber noch nicht in der Form, wie ich sie geschrieben habe. Und da machen wir dann auch Microgravity-Forschung mit Space. Also das wird dann auch im All geforscht. Also ich will unfassbar viel erreichen an Unternehmen, die ich gründen möchte, die eben Systeminnovationen bringen sollen, dass es einfach mehr Menschen besser gehen soll. Und ich arbeite deswegen auch sehr, sehr viel. Aber mir macht es ja auch sehr viel Spaß und das ist ja auch das, was ich erreichen möchte. Und deswegen mache ich es ja auch. Ich könnte ja auch einfach sagen, nein, ich fahre jetzt heute nach Paris und schaue mir den Eiffelturm an und gehe in der Seine spazieren. Und das ist sicher auch wichtig, dass man sich solche Auszeiten immer wieder nimmt. Und das ist dann mein Interessenskonflikt zum Beispiel, dass ich mir so denke, okay, Rita, aber wenn du die ganze Zeit irgendwie nur Meetings hast, Vorstandsmeetings, du reist in andere Länder. Also ich fliege wahrscheinlich im Oktober nach Indien. Diesen Donnerstag muss ich noch nach München fahren. Bis Sonntag bin ich in München, muss wahrscheinlich weiter nach Berlin und nach Jena und so weiter, wegen Universitäten und halt Arbeit. Und ich sehe wenig von der Stadt. Und das ist natürlich vielleicht weniger Leben. So, aber für mich ist halt mein wichtigstes Ziel, sind halt meine Ideen und Initiativen so weit zu bringen, dass sie selbst überleben können, auch wenn ich sterbe. Und natürlich, da ist dann mein Interessenskonflikt. Okay, sollst du jetzt eigentlich schon leben und dir da irgendwie so Ziele für dich mitnehmen, also Erlebnisse mitnehmen, oder willst du halt deine Ziele halt erreichen, die halt hier bleiben und was Veränderungen schaffen? Und da ist dann mein Interessenskonflikt, weil ich halt immer weiß, okay, ich habe so wenig Zeit und dann schlafe ich weniger. Und dann weiß ich halt auch, das ist halt auch nicht das Gesündeste, 4 Stunden zu schlafen, nur zu arbeiten. Aber jetzt ist halt, es liegt halt jetzt daran, die richtigen Leute zu finden, die mir dabei helfen möchten, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Und dann kann ich vielleicht mir auch ein bisschen mehr Auszeit nehmen und mal einen Tag in der Woche was mit Freunden zu machen und zum Eiffelturm zu fahren.
Rita Leila arbeitet viel, aber sie tut es nicht für sich, sondern vor allem für andere. Genau darin liegt ihrer Meinung nach der Schlüssel zum glücklichen Leben.
Was man verstanden haben muss, finde ich. Ich glaube schon, dass es so ein paar Regelchen gibt, die man lernt über die Jahre oder halt über die Erlebnisse hinweg. Aber ich glaube, das ist halt auch individuell für jeden Menschen. Was ich für mich auf jeden Fall verstanden habe und was ich auch immer meinen Freundinnen so sag, ist so, schaut, dass ihr für mehr als nur für euch selbst lebt. In welcher Form auch immer. Sonst werdet ihr nie glücklich. Also ich werde nicht glücklich, wenn ich nur für mich selbst leben würde. Also ich glaube, man müsste einfach, wenn man auch ein Problem hat im Leben. Jeder Mensch geht durch eine schwierige Situation, durch mehrere schwierige Situationen. Und manche sind so, bei mir ist es zum Beispiel, sind halt meine Krankheiten, die es schwierig machen, aber durch die ich auch meine Weisheit irgendwie bekomme und auch meine Learnings, wie ich auch mit anderen Dingen im Leben umgehe. Und mein Problem begleitet mich, wird mich mein ganzes Leben begleiten, aber ich habe gelernt, damit zu leben und damit umzugehen und damit auch etwas zu erschaffen. Und ich glaube, das ist für jeden auch so dieser Punkt, wenn man ein ganz schlimmes oder schwieriges Erlebnis im Leben hatte, so ein Riesenproblem, dann wird es dieses Problem wird auch ganz viele andere Leute wahrscheinlich erwarten oder hat es schon erwartet. Und die wissen vielleicht nicht, damit umzugehen. Aber wenn du dann die Lösung gefunden hast, damit umzugehen, schaff Innovation daraus. Schaff es auch für andere Menschen. Schaffe Initiativen. Schaffe Impact. Und das ist, was ich gelernt habe aus meinem Leben, ist, es geht um mehr als nur für sich selbst zu leben und auch etwas zu erschaffen, aus dem Schlechten, das ich erlebt habe, etwas Positives zu schaffen. Nicht nur für mich selbst, sondern vor allem für andere Menschen. Und etwas, das bleibt nämlich dann auch natürlich, wenn es wirklich eine Lösung ist, bleibt es auch natürlich. Und das macht mich dann auch glücklich. Und warum ich so glücklich bin, weil ich unfassbar viel Glück habe. Also ich habe so viel Glück, dass ich hier noch bin, weil man kann sich gar nicht vorstellen, wie oft ich schon im Sterbeprozess war in meinem Leben oder fast verstorben bin oder Notfälle hatte, die wirklich um ein Haar wirklich, ja. Und dann auch noch, dass ich hier bin, ist die eine Sache, aber dass auch noch mein Gehirn funktioniert. Ich hatte so viele Hypoxien. Es ist nicht normal, dass ich eigentlich noch so sprechen und denken und so weiter und überhaupt machen kann, ja. Weil ich hatte auch Hypoxien, die Menschen gerade, wenn sie gerade verstorben sind, haben. Also 19% Sättigung oder ganz oft 20% Sättigung, 23, 28, 30 Sättigung. Das hatte ich ganz, ganz oft schon. Und mit 96 hat man wahrscheinlich Asthma oder eine anfängliche Lungeninfektion oder Lungenerkrankung. Und alles drunter ist eigentlich zu wenig und unter 90 ist krankhaft. Also da braucht man dann eigentlich Sauerstoff. Man sagt eigentlich, dass man unter 60 reanimiert wird und wird eigentlich auch an eine ECMO angeschlossen, wenn man zu lange unter 80 ist oder unter 70. Deswegen, ich fühle mich gar nicht in diesem Zustand grantig sein zu dürfen oder wütend oder irgendwie, dass ich mein Leben, meine letzten Tage oder Wochen oder Jahre vergeude. Ich glaube nicht, dass ich das darf. So. Und ich bin, glaube ich, auch immer schon eine Frohnatur gewesen. Auch wo ich meine depressiven Episoden hatte in meinem Leben, hat man es mir eigentlich fast nie angemerkt. Wo ich tatsächlich wirklich in einem schlechten Zustand war, war halt im Krankenhaus. Da wollte ich einfach nicht mehr. Also in einem kleinen Intensivzimmer zu sein, ein halbes Jahr und drüber und dann wieder 4 Monate auf einer Monitoringstation, einer Intermediate, die eigentlich ähnlich ist wie eine Intensivstation. Und dann, das ging fast 3 Jahre so. Und davor halt auch immer wieder alle 2 Wochen mal auf der Intensivstation für eine Woche so. Das war natürlich schon viel schwieriger als jetzt. Jetzt habe ich so mein Schicksal auch ein bisschen angenommen und meine Krankheit angenommen. Ich weiß, auf was ich mich vorbereiten kann. Und ich lebe nicht mehr im Krankenhaus, was halt ein ganz wichtiger Punkt ist, glaube ich, auch für das Mental Health Being quasi, weil da ist man halt super abhängig. Und wenn man nur im Bett liegt, wirklich nur im Bett liegt, ein Jahr lang und länger und nie wirklich einen Ausweg hat und die Ärzte einem sagen, also die Intensivärztin mir halt gesagt hat, du wirst hier nie wieder rauskommen und wir geben dir maximal 2 Wochen und dann überlebe ich die 2 Wochen und dann habe ich aber die nächste Blutvergiftung und das nächste Organversagen und die nächsten Schmerzen und die nächsten Operationen und. Und das hört halt irgendwann nicht mehr auf. Dann kann man auch nicht so fröhlich sein. Aber jetzt kann ich ja quasi selbst entscheiden, wie ich meinen Tag lebe und was ich daraus mache und was ich auch aus meinem Weg mache und aus meinem Schicksal mache.
Als großes Glück empfindet Rita Leila auch, dass sie jetzt zu Hause leben kann und nicht im Krankenhaus oder im Pflegeheim.
Ich lebe zu Hause und das ist aber sehr viel Glück, auch wieder Glück, weil es ist nicht die Regel, dass man in meinem Zustand und mit meiner Erkrankung zu Hause leben darf, auch vom Gesetz her, weil wir keine Pflege haben, weil unsere Intensivpflege gekündigt hat und mich damals dann auch ins Krankenhaus gebracht hat. Da hatte damals meine Mutter eine Gehirnblutung gerade. Und da gab es halt dann quasi nur die Intensivpflege und mich zu Hause. Und die haben mich quasi nach einer Woche, nachdem die Mama im Spital war, mich ins Krankenhaus gebracht und gesagt, sie können das nicht machen. Sie schaffen es einfach nicht. Und es gibt auch nicht genügend Pflege und so weiter, bla bla bla. Dann hat das Krankenhaus gesagt, ich müsste eigentlich in ein Pflegeheim. Und dann hat man mir aber auch angeboten, ob ich die Sterbehilfe in Anspruch nehmen will, die man mir auch davor schon angeboten hat, immer wieder. Aber damals halt, zu diesem Zeitpunkt war dann wirklich so, ja, willst du wirklich 3 Stunden von deinem Zuhause entfernt, von deiner Heimatstadt, in einem Pflegeheim leben, neben einem 85-jährigen Wachkoma-Patienten? Und wenn man dich besuchen will, muss man 6 Stunden am Tag fahren. Das geht ja auch nicht und so weiter. Und dann habe ich tatsächlich mein Startup entwickelt. Genau. Das ist eine alternative Wohnform auch für Menschen, wo die Eltern jetzt nicht sagen, okay, wir nehmen sie gegen ärztlichen Rat nach Hause. Meine Mutter hat sich ja dann entlassen selbst vom Krankenhaus mit einer Gehirnblutung, kurz nach einer Gehirnblutung, und hat mich abgeholt und wir sind dann nach Hause gefahren. Und seitdem machen wir eigentlich alles alleine. Aber sind sehr glücklich. Also das will ich jetzt sagen, das ist jetzt, natürlich ist es ein Schicksal, aber wir leben sehr gut damit. Und ich glaube auch, dass die Krankheit einem sehr, sehr viel beibringt. Also ich würde, glaube ich, meine Zeit nicht so sehr ausnutzen und jeden Kontakt so sehr genießen mit anderen Menschen oder generell das Leben so sehr zelebrieren, hätte ich nicht so eine schwere Erkrankung und so viel Mist erlebt, sage ich mal so. Weil man geht da wirklich ganz lange durch die Hölle. Also man geht auch immer wieder durch die Hölle. Speziell auch mit dem System. Also es geht ganz oft gar nicht um die Krankheit selber und die Schmerzen und wie schlecht es einem selbst geht, sondern auch um, wie man behandelt wird und wie man betreut wird. Das ist eigentlich mit das Schlimmste. Und das will ich ja auch verändern. Und ich glaube, diesen Weg hätte ich nie gefunden, so auf die Art, wie ich ihn jetzt habe. Also ich wäre wahrscheinlich Schauspielerin geworden und hätte gesungen. Und wird ganz viel im Studio sein und wird meine Popsongs aufnehmen, die ich selber schreibe. Und das ist auch wunderschön, sage ich gar nichts dagegen, aber jetzt so, ich bin ja auch Unternehmerin jetzt geworden und habe auch mit 19 meine erste NGO gegründet und gehe jetzt gerade in Forschung als nicht studiert zum Beispiel und leite diese Forschungsprojekte und so weiter. Ich hätte diesen Weg und diesen Willen, so sehr etwas verändern zu wollen und mein Leben so sehr auszunutzen, hätte ich nie gehabt, wenn ich nicht meine Erkrankung gehabt hätte, wenn ich nicht meine schlimmen Situationen in dem System erlebt hätte. Ich wurde ja auch als Kind körperlich misshandelt, von einer Krankenschwester im Krankenhaus schwerst misshandelt. Also wirklich auch, dass ich sehr viel körperliche Male dadurch getragen habe. So viele schlimme Sachen, die mir passiert sind. Ich könnte niemals Lösungen schaffen dafür, wenn ich diese Probleme nicht hautnah gespürt habe und fast daran zugrunde gegangen bin. Und dadurch eben auch die schwersten suizidalen Gedanken bekommen habe. Also wenn ich nicht das gehabt hätte und dadurch, dass ich das Glück hatte, ich bin ja wieder rausgekommen und viel Überlebenskraft und Überlebensmut, dadurch hätte ich einfach nie meine Ideen bekommen, die ich jetzt habe. Und deswegen will ich auch nicht an einem Notfall sterben, weil ich muss dafür sorgen, dass diese Ideen dann auch noch Langzeit überleben können. Und das kann ich nur, wenn ich wirklich in einem terminalen Sterbeprozess im Hospiz begleitet, so auf die Art, wo ich dann alle Leute anrufen kann und Teams und so weiter und die Dokumente, vor allem die Forschung. Es geht ja vor allem um die Forschung, an die richtigen Leute schicken kann. Genau, das ist meine einzige Angst. Ja, an was Plötzlichem zu sterben.
Lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter. Dieser Spruch könnte für Rita Leila persönlich erfunden worden sein.
Der Spruch ist so wahr und klingt so cheesy, weil er so oft benutzt wird. Aber er ist total wahr. Die Frage ist, wie man diszipliniert dranbleibt. Wenn man viel Zeit hat und kein Limit sieht, Ich glaube, das ist aber bei allem so, auch wenn man viel von etwas hat, viel von Geld hat, viel von Liebe hat, viel von, dann schätzt man es nicht mehr so sehr. Und genau so ist es halt auch mit diesem Spruch, lebe deinen Tag so, als wäre es dein letzter. Den wird man wahrscheinlich erst so richtig anfangen zu leben, wenn man um Haaresbreite davongekommen ist und den Tod in die Augen geschaut hat. Ich glaube, dieser Spruch ist wahnsinnig wertvoll, wenn man ihn schafft anzuwenden. Bei mir ist es natürlich etwas einfacher, dass ich ihn anwenden kann, weil es bei mir halt wirklich so ist. Also bei mir kann wirklich jeder Tag mein letzter sein, auch wenn man, meine Mutter hört das gar nicht gern natürlich. Meine Freunde auch nicht so super gerne. Ja, aber es kann auch von jedem der letzte Tag sein. Also es ist halt leider wirklich so, das Leben ist ein Abschnitt, wo wir nicht das Ende kennen. Wir wissen nicht, wie lange dieser Abschnitt für uns dauert. Ich persönlich finde aber, dass dieser Satz vor allem heißt, dass man wirklich Sachen macht, die einem gut tun, die wertvoll sind für einen selber und die wertvoll für seine eigenen Ziele sind, dass man seine Sachen erreicht, die man erreichen will für dieses Leben. Und ich glaube, dass wenn wir da drüben sind, auf der anderen Seite oder irgendwo, weiß ich nicht, wo sind, dann spielt die Zeit auch gar keine Rolle mehr. Also allein die Relativitätstheorie, auch die Wissenschaft besagt das ja. Also die Zeit selber ist, wie wir sie wahrnehmen. Und wenn wir tot sind, dann nehmen wir, glaube ich, nur noch die Dinge mit, die so, wie wir es den letzten Tag gelebt haben, weil wir einfach diese wahnsinnig tollen Momente nehmen wir mit. Aber wir nehmen nicht mit, wie viel Zeit wir verbracht haben. Und deswegen, man kann an einem Tag ganz viele tolle Momente sich schaffen. Also warum soll man es nicht machen?
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.
Rätselhafte Symptome, ein Arztbesuch nach dem anderen. Was ist, wenn der eigene Körper plötzlich zum Mysterium wird?
Er hat gesagt, dass er das nicht weiß, ob ich das überleben werde.
Und dann bin ich dort zusammengesackt. Also ich bin mitten im Raum zusammengesackt.
Diese Menschen wissen einfach nicht mehr weiter. Ihr Leben ist komplett aus den Fugen geraten. Und genau um diese Menschen geht es hier. Ich heiße Anke Christians und in meinem Podcast nehme ich euch mit auf spannende Medizinabenteuer. In jeder Folge geht es um eine ganz persönliche Geschichte.
Und dann haben die ein CT gemacht von meiner Lunge und haben gesagt, sofort auf die Intensivstation. Ihre Lunge ist komplett weiß, komplett voll mit Entzündungsherden. Die sieht aus wie der reinste Brei.
Es ist wie im Krimi. Eine Jagd nach Indizien, nach Spuren und Beweisen. Die Ermittler sind engagierte Ärztinnen und Ärzte, die alles tun, um der rettenden Diagnose auf die Spur zu kommen.
Und bei Frau Buse hat diese diätetische Maßnahme überhaupt keinen Effekt gebracht, was mich ausgesprochen irritiert und fast schon empört hat.
Diese Ärzte haben alles gemacht, alles Menschenmögliche, um mir mein Leben zu ermöglichen.
Die Krankheiten sind oft so selten, dass selbst Mediziner und Medizinerinnen staunen.
Das ist eine wirkliche Rarität. Auch in langjähriger Erfahrung habe ich da nur noch ganz wenige Fälle gesehen.
Jetzt reinhören in Abenteuerdiagnose, der Medizin-Krimi-Podcast. Alle Folgen in der ARD-Audiothek.